Und damit ganz herzlich willkommen zur nächsten Episode meines Podcasts China Calling Huanying Nimen Lai. Ja, heute starte ich mit einer kleinen Anekdote. Das mache ich ja öfter. Also du kannst mal davon ausgehen, so ganz pauschal gesagt, die ersten 5 Minuten, die gehören immer mir. Also mit mir meine ich in dem Fall irgendwelchen Stories aus meinem Leben, Einblicken aus China oder vielleicht auch einfach nur Gedankengängen, die ich hier kreisen lasse. Wenn dich sowas nicht interessiert, wenn du sagst, Erik, ich will direkt, dass du zur Sache kommst, Fakten und so weiter, da würde ich sagen, kannst du wirklich einfach pauschal so die ersten 5 Minuten immer überspringen, dann bist du ja auf der sicheren Seite, dann geht es meistens eher so richtig los mit dem eigentlichen Thema. Also wer da so eine Orientierung braucht. Aber ja, ich habe jetzt eine ganz spannende Story, was ich gestern Abend erst erlebt habe. Und das muss ich jetzt unbedingt hier nochmal einbringen und verarbeiten. Eine Vorgeschichte ist, ich habe vor circa 2 Wochen, als ich hier im Fahrstuhl hochgefahren bin zu meinem Apartment, mich mit einem Mann im Fahrstuhl unterhalten. Das ist schon relativ selten, muss man dazu sagen. Wir sind hier ja kein Smalltalk-Land wie zum Beispiel in den USA, wo man immer, sagen wir mal, ein bisschen oberflächlich auch unterwegs ist mit How are you doing und so weiter. Das macht man hier in China generell nicht. Heißt nicht, dass man nicht mal ins Gespräch kommen kann, aber normal eher nicht so. Auf jeden Fall sind wir irgendwie drauf gekommen. Er hat gefragt, ob ich hier Lehrer bin. Das ist immer so meistens die Frage, die ich momentan gestellt bekomme. Ja, in meinem Alter ist man normalerweise hier in China Lehrer. Und dann habe ich gesagt, nee. Und er hat gemeint, naja, er hat ein Kind, das will er halt ein bisschen mehr ans Englische ranführen. Und er wohnt auch hier im Gebäude, ob man das nicht mehr austauschen könnte. Bei sowas ist man immer sehr vorsichtig, weil auf der einen Seite, ich bin weder Lehrer, noch habe ich das vor zu sein. Und bin jetzt auch nicht irgendwie hier sozusagen der Ausländer, den man irgendwo mit hinziehen kann oder mit irgendwie ein bisschen reden kann. Aber auf der anderen Seite sind solche Leute auch immer interessant und er war auch sympathisch und jetzt nicht irgendwie sozusagen merkwürdig drauf. Und habe gesagt, ja, lass mal austauschen, weil er gesagt, wir können mal irgendwie zusammen essen oder so, alle zusammen mit seiner Familie. Habe gesagt, klar, kann man mal machen. Und dabei ist es dann aber auch geblieben, weil gemeint, er ist sehr beschäftigt. Und gestern bin ich wieder hoch zu meinem Apartment gefahren und irgendeinem Stockwerk in die Tür auf und er kam rein. Und er ist so, lange nicht mehr gesehen. Und er hatte in der Hand eine kleine Schnapsflasche. Also so eine, die man immer so meistens bei uns in Deutschland in so einem Kiosk oder so oder an der Kasse, weißt du, diese ganz kleinen Flaschen kauft. Und sagt ein paar Worte und drückt mir das in die Hand und hier, nimm. Und ich sage, nee, ist schon okay. Nimm. Okay, will es nicht unhöflich sein, so ein Geschenk abzulehnen. Und da hast du auch gemerkt, die anderen Leute im Fahrstuhl, normalerweise hier wirklich alle starren auf ihr Handy und die nehmen auch nicht groß Notiz von solchen Sachen. Aber dann, weil wir auch komplett natürlich auf Chinesisch gesprochen haben, allein das war natürlich schon für einige bemerkenswert. Und dann war aber zum Glück, oder das heißt zum Glück, dann war mein Stockwerk erreicht und ich bin ausgestiegen und habe noch ein, zwei Worte gesagt. Und dabei ist es dann auch erstmal geblieben. Ich bin in meine Wohnung, habe Abendessen gemacht, vor allem im Supermarkt. Und als ich dann fertig war, auch mit Essen, gucke ich auf mein Handy, habe gesehen, dass er mir einige Nachrichten geschrieben hat. Also erstmal nochmal, es war schon witzig, irgendwie diese Aktion. Ich bin da mit diesem kleinen Schnaps dann nach Hause. Es war ein Cognac, wir wissen ja, Cognac ist das wärmste Action. Und irgendwie schon ulkig. Und dann sitze ich da mit dem Handy, habe dieses... Der Schnaps noch neben mir stehen gehabt, der ist auch immer noch zu. Und guck mal, er hat mir geschrieben, er hat gemeint, er will mir was vorbeibringen. Zungze sind so Reisbällchen, Reistaschen, die isst man momentan hier in China, weil wir haben Drachenbrotfest, da werden historisch solche Sachen gemacht. Ja, seine Frau hat hier welche gemacht und er will mir die vorbeibringen, wo ich, in welcher Wohnung ich denn wohne. Habe ich ihm die gegeben. Und 5 Minuten später klopfte es an der Tür und er stand da mit seinen Zungse, also die sind wirklich so Reisdinger in so Blättern eingewickelt. Was sind das? Lotusblätter? Ich glaube Lotusblätter. Und ich war natürlich insofern überfordert, als ich nicht genau wusste, wie man die am Ende auch mal zubereitet. Er meinte, ja, hast du hier irgendwie einen Steamer oder so? Ich sagte, nö, ich bin, was meine Küche angeht, sehr gut ausgestattet. Ich habe dann relativ gutes Arsenal, was ich auch um die Welt mittrage, aber jetzt nicht irgendwie großartig was, um solche Sachen zu steamen, weil das nicht meine Art des Essens ist. Und dann hat er gemeint, ob er kurz reinkommen kann. Und dann stand ich, ja klar. Und 2 Minuten später stand er bei mir in der Küche und hat sich dort auch ganz gut bedient und hat mir dann einen Weg gezeigt, wie man mit der Pfanne und mit Essstäbchen so ein Ding bauen kann und hat dann angefangen. Und ich meinte, die Sache ist die, ich habe gerade gegessen, ich kann jetzt hier nicht so, weil diese Bällchen, diese Zungen sind sehr, sehr füllend Und ich habe gesagt, naja, kann man die auch morgen essen? Ja, ja, klar, weil die waren aus Vakuum quasi verpackt. Und er meinte, ja, seine Frau kommt aus Hainan, also eine Zunge ist Hainan-Style, eines ist hier aus Guangdong. Und ja, auf jeden Fall war es irgendwie so, ich stand daneben ihm in meiner Küche, die Küchen hier sind ja relativ klein, er machte da rum, es war total surreal, dieses Erlebnis. Dann ist er auch auf dem Weg nach draußen und ich habe dann gedacht, okay, irgendwas musst du ihm jetzt auch mal geben, mach den Kühlschrank auf und zum Glück habe ich immer irgendwas hier dabei und zwar aus Deutschland und zwar Hallorenkugeln, ich weiß nicht, wer Halloren kennt, das ist eigentlich die älteste noch existierende Schokoladenfabrik in Deutschland und immer wenn ich in Deutschland bin, speziell bei meiner Großmutter in Dresden, dann kaufe ich dort immer die haben einen eigenen Shop. Ich glaube, ursprünglich kommen die aus Halle, aber die haben natürlich in Dresden auch Präsenz. Und da kaufe ich immer solche Sachen auch mit speziellen Verpackungen, weil das ist immer ein besonderes Geschenk. Also mit Rittersport oder Milka brauchst du den Leuten natürlich eh nicht kommen, weil die Sachen kriegst du ja auch mittlerweile. Aber Hallorenkugeln, das kennt keiner. Und dann habe ich ihm das gegeben. Er meinte, oh ja, das gebe ich meinem Kind und so. Der war natürlich super glücklich. Also das ist immer was, wo ich sage, so der Top-Tipp, nehme immer irgendwas, eine Kleinigkeit mit und ich habe immer sowas mit dabei, entweder wenn ich irgendwo hin eingeladen werde oder so, weil das halt auch gleichzeitig was Persönliches ist und irgendwie war die ganze Story witzig und ich denke, es wird nicht das letzte Treffen gewesen sein, was wir hatten und man muss immer bei sowas ein bisschen aufpassen, weil du nie genau weißt, was seine Intention ist. In dem Fall ist es so, dass mir relativ klar war, dass er jetzt nicht irgendein Bösewicht ist. Man muss dazu sagen, ich habe natürlich den Vorteil, das sage ich jetzt ohne irgendeine Überheblichkeit, dass ich mittlerweile halt recht erfahren bin, was solche, sagen wir mal, Interaktionen angeht, auch vor allem durch meine Reise jetzt weniger nur durch China, dass ich sowas sehr schnell, sehr gut einschätzen kann, was Leute da sozusagen eigentlich bewirken wollen. Und bei ihm war es zum Beispiel so, dass man das Gefühl hatte, das war wirklich auf Interaktion aus und er hat, glaube ich, auch Interesse daran, sozusagen ein bisschen Austausch zu machen, auch speziell für sein Kind. Hat mir dann auch ein bisschen über Fußball geredet und dann ist er auch abgedampft. Und buchstäblich fast, muss man ja sagen, dieser Wortwitz muss erlaubt sein an dieser Stelle. Und als Grundregel mal für euch, wenn Leute besonders eloquent und besonders sprachgewandt wirken und sich besonders gebildet zeigen, das ist eher ein Zeichen manchmal von, dass du zum Beispiel auch gerade in China dass du irgendeine Betrugsmasche möglicherweise zum Opfer fällst. Also zum Beispiel in Shanghai gibt es ja viele Sachen, wenn du durch irgendwelche Shoppingstraßen schlenderst, kann es passieren, dass du angesprochen wirst von Leuten, wo du denkst, wow, super interessant, Studenten gebildet. Und das sind aber wirklich dann Leute, die dich irgendwie versuchen abzuziehen. Bei ihm habe ich relativ schnell gemerkt, also er konnte fast gar kein Englisch, wenn wir dann auf Chinesisch gesprochen. Da merkst du dann relativ schnell, das war authentisch und da musst du eher aufpassen. Und das habe ich auch, das hatte ich letztes Jahr in Kambodscha immer wieder, dass Leute, wo man erstmal denkt, boah, man will ja nicht komplett blocken sofort, ja, aber wo man dann relativ schnell merkt, Moment, hier gibt es einige Alarmzeichen und dann weiß man, man kann so ein paar Fragen stellen. Mit ein bisschen Erfahrung kriegt man das da relativ schnell mit. Und ist immer so eine Mischung, weil du willst dich nicht verschließen und gerade Leute, die zum ersten Mal in Asien sind, die finden es auch immer toll, denken, boah, ich bin hier was Besonderes. Man muss da verdammt aufpassen, aber mit der Zeit kriegt man da ein Gefühl für. Und ich sag mal, jeder macht doch mal seine negativen Erfahrungen. Heißt ja nicht immer, dass man dann große Verluste erleidet, aber es sind oft eher so kleine Enttäuschungen. Meistens sind es auch mal kleine finanzielle Verluste, aber jetzt dem großen Betrugsskandal bin ich zum Glück hier noch nicht zum Opfer gefallen. So, das war jetzt noch ein bisschen länger als ich dachte, aber wir starten jetzt mit dem eigentlichen Thema dann trotzdem durch. Und zwar heute geht es mal um zwei andere Länder, die ich mit einfließen lassen will. Ich beziehe mich hier oft auf China und Deutschland, habe auch schon über Südostasien geredet, wo ich war, gerade am Anfang dieser sozusagen Podcast-Reihe. Aber heute soll es um Südkorea und Japan gehen und die ich auch verfolge natürlich immer nebenbei aus wirtschaftlichem Interesse so ein bisschen und weil sie auch immer wieder auftauchen im Kontext, vor allem mit der USA. Und da gab es jetzt vor ein paar Tagen eine ganz spannende Entwicklung. Ich denke, da hat man im Westen jetzt wenig drüber gelesen, auch unverständlich. Und zwar hat sich Chinas Ministerpräsident Li mit dem japanischen Premierminister und Südkoreas Präsident getroffen, zum ersten Mal seit 2019, um die wirtschaftliche Zusammenarbeit dieser Länder zu fördern, also sozusagen die trilaterale Kollaboration im Bereich Wirtschaft, Handel, Kultur und so weiter. Und man möchte eben auch damit so ein bisschen Meinungsverschiedenheiten sicherlich aus der Welt bringen und schwierige Themen angehen. Und vor allem hat man eben wieder angefangen, das ist sicherlich das für mich Interessanteste, dass man die Verhandlungen wieder aufgenommen hat zu einem Freihandelsabkommen zwischen diesen drei Ländern. Und man muss natürlich sagen, die sind jetzt nicht nur im Einzelnen, sondern vor allem in ihrer Gesamtheit natürlich unglaublich stark und relevant für die Weltwirtschaft. Zum einen, weil sie wichtige Industrien beliefern, aber auch in der sozusagen Quantität zusammen. Könnt ihr mal überlegen, was glaubt ihr, was machen die so aus vom globalen Bruttoinlandsprodukt, von der Wirtschaftsleistung? 25%. Diese drei Länder machen tatsächlich 25% der gesamten Wirtschaftsleistung weltweit aus und ca. 20% des Welthandels. Also nicht ganz unrelevant. Ich gehe jetzt aber nicht auf diese politischen Sachen ein und auf das Treffen an sich, sondern heute mal ein bisschen, warum gibt es da eigentlich Spannungen? Wie sehen die genau aus? Einmal China, Korea, einmal Japan, China. Das ist ganz interessant und ich habe mich da selbst ein bisschen reinarbeiten müssen und habe da auch viel sozusagen an Wissen aufgebaut über Kontakte, die ich eben befragt habe. Ja. Und zum Beispiel einer meiner besten Kumpel in China, der leider abgereist ist vor wenigen Tagen, der war Koreaner und mit dem konnte man auch mal über solche Sachen reden. Zum einen konnte er Englisch, ja, das ist nicht ganz unwichtig bei solchen Diskussionen. Und zum anderen war er auch jemand, der da sehr offen drüber gesprochen hat. Das kannst du auch nicht mit jedem machen. So, also fangen wir auch deshalb mal an mit China, Korea. Also da ist es so, dass beide Nationen eigentlich eine sehr enge Geschichte haben, die sehr eng miteinander verbunden ist, die auch über das Historische hinausgeht, vor allem kulturell, Küche, Religion, Rechtssystem und so weiter. Und das ist auch schon im Prinzip Jahrtausende alt. Ja, die waren früher sehr eng miteinander verflochten, haben teilweise Austausche gehabt von ihren Oberhäuptern in den Dynastien, teilweise Bildung genossen in anderen Ländern. Insofern sehr, sehr eng verzahnt. Und bis heute ist es so, dass viele Koreaner auch als Minderheiten hier in China leben. Also das ist jetzt nicht irgendwie negativ, ne? Oft Minderheiten, so ein bisschen Unterdrückung. Das ist nicht der Fall bei denen. Die leben dann eher in dem Korridor, der relativ nah an der koreanischen Grenze ist. Und man sagt, insgesamt sind es so ungefähr 2,4 Millionen Koreaner, die hier in China leben. Das ist dann sozusagen die zweitgrößte Diaspora der Welt. In den USA leben ca. 2,7 Millionen Koreaner. Klar gibt es immer unterschiedliche Zahlen, aber das ist so das, was sich durchgesetzt hat, scheinbar im Internet. Und dann gibt es auch die größte tatsächlich Expat-Community in China, ist in Koreaner. Also das sind nochmal so 120.000. Das ist natürlich vergleichsweise wenig zu diesen Minderheiten, die hier wohnen, also zu diesen Koreanern, die koreanische Abstammung sind, aber einen chinesischen Pass haben. Das sind deutlich mehr, aber trotzdem auch von den Leuten Expats, die sozusagen nur für eine gewisse Zeit hier in China leben. Auch das ist die größte Anzahl. Kein Land, was so viele Leute sozusagen hier hat. Ja. Und ja, es gab auch dann eben vor allem im 19. Jahrhundert und auch letztendlich im Zuge des Kalten Krieges und so weiter, gab es natürlich viele Spannungen, auf die gehe ich jetzt nicht im Detail ein, aber man hat in den 80er Jahren dann wieder die Beziehung aufgenommen sozusagen, Korea und China, und auch die Beziehung dann deutlich verbessert. Natürlich hing das ganz viel einfach mit wirtschaftlicher Integration zusammen. Ja, und das ist ja wirklich auch der Klebstoff, der solche Länder bis heute dann zusammenhält. Und was dann allerdings zum Problem wurde, war sicherlich die sozusagen Nähe zu den USA, die Korea ja einfach hat. Und dass man sich eben vor allem dann auch zu vielen Dingen hat hinreißen lassen, sozusagen zum Beispiel dazu, dass man eben Folge geleistet hat, was gewisse Halbleiterrestriktionen angeht. Natürlich Korea ja mit Samsung eine ganz, ganz große Nummer. Und da hat man eben den USA sehr, sehr viel Gehör geschenkt und auch, ja, Maßnahmen eingeleitet, mit denen China natürlich nicht einverstanden war, um es vorsichtig auszudrücken. Und China hat das immer wieder kritisiert. Eine andere Komponente sind natürlich auch militärische Punkte. Es gab dann eben auch, ja, bis heute ja viel militärische Kollaboration zwischen den USA und Korea. Und ja, ihr wisst das, die einen Seiten sagen immer, ja, stellt euch doch nicht so an. Und die anderen sagen, warum macht ihr es dann? Also, und da gab es eben auch viele Stützpunkte und viele Sachen, die da aufgebaut wurden, wo China sehr, sehr stark interveniert hat oder es versucht hat. Und zum Beispiel gab es dann auch sozusagen, ja, Boykotte teilweise. Ein ganz bekannter Fall von einer koreanischen Supermarktkette, die in China mehr oder weniger ja die Türen schließen musste, weil man die boykottiert hat, weil man gesagt hat, hey, was ihr da macht, da ging es um militärische Sachen mit Korea und den USA. Und das hat man dann, ja, sieht man mal, was für eine Marktmacht da eigentlich hat. Das war auch vor allem verbrauchergetrieben. die hatten dann hier ein Problem, ihre Geschäfte einfach fortzuführen und sind mehr oder weniger verschwunden, wurden dann, glaube ich, teilweise auch aufgekauft. Und das ist natürlich für Korea ein Riesenproblem, dass sie so abhängig sind. Also da muss man auch ganz klar sagen, die Abhängigkeit für Korea ist natürlich größer als umgedreht für China. Es ist der größte Handelspartner knapp vor den USA, ungefähr 20% sozusagen der kompletten Exporte von Korea, die gehen nach China bis heute. USA sind es ca. 18%, also nicht so weit hinten dran, aber halt trotzdem signifikant. Dann gibt es ein größeres Gap, dann kommt tatsächlich Vietnam mit 9%. Das ist relativ einfach zu erklären, hängt mit Samsung zusammen. Und danach kommt Japan mit 5%. Und das heißt natürlich, für Korea ist es eigentlich überhaupt keine Alternative, irgendwie China da fallen zu lassen oder mit ihnen einen Handelskrieg, Wirtschaftskrieg, was auch immer, anzustoßen. Und das sollte man auch immer im Hinterkopf haben, wenn man jetzt solche Schlagzeilen teilweise liest, irgendwelche Spannungen. Ja, die gibt es, braucht man nicht zu negieren, aber sie sind natürlich nicht so stark ausgeprägt. Und dann gibt es natürlich neben diesem politischen, wirtschaftlichen Geblänke gibt es natürlich noch eine ganz andere Komponente. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich heute einordnen will. Woher kommen eigentlich heute so die Spannungen in der Gesellschaft? Und da kann man ganz so einfach sagen, China, das ist jetzt das Wichtigste, was du von dieser Episode mitnehmen solltest, abgesehen von meinem Cognac-Spruch. Also, China und Korea, gesellschaftlich betrachtet, ja, die Spannung kommt in erster Linie tatsächlich heute aus kulturellen Aspekten. China und Japan aus historischen Aspekten. Darauf gehe ich jetzt ganz kurz ein. Man wirft sich im Prinzip bei China und Korea vor, dass man gegenseitig sozusagen die Kultur des anderen klaut. Teilweise dann natürlich pervertiert oder was auch immer und adaptiert und sozusagen das Ganze für sich beansprucht, aber eigentlich ja sozusagen die Kultur des anderen einfach ein Stück weit kopiert und missachtet. Und das ist vor allem heute natürlich in der Internetwelt besonders populär und wird da auch vor allem bei der Esskultur immer wieder hervorgehoben, ist natürlich auch ein super Streitpunkt in Asien. Tatsächlich kann man sich sehr gut und sehr viel über Essen streiten. Da gibt es viele Länder, die gewisse Speisen für sich beanspruchen. Und es ist wirklich so, wenn du mit dem einen redest, der sagt, nee, es ist unser. Und wenn du mit dem anderen von dem anderen sprichst, der würde sagen, nee, also brauchen wir nicht zu diskutieren, ist völlig klar, ist unser, das kann ich dir auch hier und hier zeigen, ja. Und du findest meistens Argumente für beide Seiten. Speziell jetzt beim Essen gibt es tatsächlich eine Sache, die klingt jetzt erstmal auch sehr komisch, wenn ich die so sage, und das ist tatsächlich Kimchi. Kimchi ist sozusagen, sagen wir mal, das Sauerkraut der Koreaner, also im Prinzip ist es ja Weißkohl fermentierter, aber deutlich schärfer als jetzt bei uns das deutsche Sauerkraut, was zu jeder Speise mehr oder weniger gereicht wird. Und die Chinesen sagen letztendlich, nee, das gehört auch eigentlich zu uns. Und die Koreaner sagen, ja, spinnt ihr, das ist natürlich, das ist bei uns, guckt doch mal, wir essen es doch jeden Tag. Und das wird aber dann wirklich sehr ernsthaft diskutiert. Natürlich jetzt nicht von jedem, vieles ist auch völlig egal, aber es ist ein Beispiel. Und in China gibt es schon so eine antikoreanische Stimmung, also das kann man schon so sagen. Und dass es jetzt so präsent ist, aber das ist schon vorhanden. Latent und bei vielen Sachen kommt es dann auch mal hoch. Gibt es auch Begriffe für dieses Xian Han. Also Xian ist eigentlich so sowas ein bisschen wie hassen, nicht mögen. Und Han ist der, das ist koreanisch, Bezeichnung für Korea sozusagen, Hangur. Und da ist es so, dass das aber natürlich auch jetzt nicht nur aufs Essen geht, sondern vor allem auf die Geschichte. Ja, und da gibt es ganz viele Beispiele, wenn man sich das mal anschaut, dass Koreaner eben sagen, dass die Chinesen sich hier immer wieder bedient haben und Sachen nutzen. Und umgedreht, der Vorwurf der Chinesen ist eigentlich, dass sie sagen, dass die Koreaner sehr arrogant sind, bis heute auf die Chinesen herabschauen, weil sie natürlich auch nach wie vor entwickelter sind und sagen umgedreht, hey, warum sollen wir denn eure Geschichte klauen, eure Kultur? Wir Chinesen haben eine Tradition von über 5000 Jahren, eine Zivilisation, die viel älter ist als eure. Warum sollten wir denn eure Kultur klauen? Wir haben das ja gar nicht nötig. Und das ist so grundsätzlich, wie sich das darstellt. Ja, also es gibt immer das eine politisch-wirtschaftliche, aber das kann natürlich so ein bisschen abfärben und macht es nicht dann besser. Aber wenn du auf die Gesellschaft blickst, ja, die schauen jetzt weniger auf irgendwelche Militärstationen oder sonst wie, sondern da ist es wirklich so ein bisschen in dieses Kulturelle rein, dass man sich da gegenseitig Vorwürfe macht. Und das nehmen die auch sehr, sehr ernst teilweise. Ja, ohne dass man jetzt, also das ist natürlich absolut kein Grund, für eine komplette Eskalation. Aber es ist einfach so ein bisschen zur Erklärung. Ja, so. Jetzt brauche ich noch ein bisschen Zeit für Japan. Also, aber da werde ich mich auch insofern kurz fassen, als dass ich jetzt nicht in die, ich sag mal, kompletten historischen Kriegsaktivitäten reingehe. Aber da ist es, wie ich gesagt habe, so, dass diese Rivalität vor allem historisch bedingt ist. Und auch da ist es aber so, dass China und Japan sehr, sehr eng verzahnt sind. Also zum einen, klar, geografisch nah dran, aber dass zum Beispiel das Schriftsystem, die Architektur, die Philosophie sich gegenseitig schon immer beeinflusst hat. Japan nutzt zum Beispiel in seinem Schriftsystem ja verschiedene sozusagen Arten von Schriftzeichen und ein Großteil davon kommt aus dem Chinesischen, also die kann ich quasi lesen. Ich kann sie zwar nicht aussprechen im Japanischen, aber ich kann sie theoretisch lesen. Und auch da war es früher so, dass schon immer Kontakt auch zwischen dem japanischen Hof und chinesischen Adel zum Beispiel gab. Die haben sich teilweise auch gegenseitig hin und her geschickt. Und ja, dann war es eigentlich so, dass so ein großer Bruch im 19. Jahrhundert stattfand. Und da war es eigentlich so ein bisschen so, dass westliche Länder Japan gezwungen haben, eigentlich sich zu öffnen und Japan sich dann auch modernisierte dadurch mit dem Meiji-System der Restauration, während sie dann gemerkt haben, okay, China ist eigentlich schon eine recht veraltete Zivilisation. Das war auch so, das war das große Hemmnis der Chinesen, dass sie diese Epoche verpasst haben, weil sie dort eigentlich unglaublich stagniert haben, intern eher verwaltet haben. Gibt es gewisse Parallelen heute zu anderen Ländern. Und das komplett verpasst haben und dann eigentlich sehr, sehr schwach wurden. Und Japan hat es dann auch ja, militärisch genutzt, haben mit der Qing-Dynastie, der letzten Dynastie von China, ja, einen Krieg angefangen. Das ist der erste Sino-Japan-Krieg. Da ging es aber vor allem eben auch um Korea. Also es sind auch natürlich immer dieses Dreieck mit vielen Kleinigkeiten und mit vielen Abhängigkeiten. Und das ist aber so das erste Mal, dass eigentlich diese regionale Vorherrschaft in Ostasien eben von China komplett weggebrochen ist nach Japan. Japan war damals ganz klar stärker als China. Und für China ist das ein großer Schlag gewesen, den sie bis heute nicht verdaut haben. Und das müsst ihr auch immer berücksichtigen, denn sie haben damals dann im Prinzip ja nicht nur die Unabhängigkeit von Korea anerkannt, sondern sie haben auch Taiwan abgetreten. Und allein dieser Schlag war natürlich verheerend für China. Es war eine Demütigung, Gesichtsverlust. Das wurde dann natürlich nicht besser, als im Zweiten Weltkrieg Japan hier nochmal eingefallen ist und auch mit relativ bekannten Massaker wie in Nanjing und so weiter dafür gesorgt hat, dass viele Chinesen den Japanern im Prinzip bis heute das nicht so verziehen haben. Und vor allem liegt es auch daran, dass Japan sich dann nie so wirklich dafür entschuldigt hat und nie so wirklich diese Vergangenheit aufgearbeitet hat. Ich habe da sehr viel in einem Buch gelesen von Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew ist der Gründervater von Singapur. Eines der besten Bücher, was ich jemals gelesen habe. Ich glaube, ich werde da irgendwann mal eine Sonderfolge zu machen, was ich da wirklich draus gelernt habe aus dem Buch. Aber um jetzt auf Japan das Ganze zu beziehen, er sagt ja, dass die Japaner im Prinzip das bis heute, und er ist kein Pro-Chinese, ja, er ist weder Anti noch Pro, er ist wirklich Singapurer von seiner Überzeugung her. Und er sagt ja, dass die Japaner das trotzdem bis heute sozusagen nie wirklich zugegeben haben, teilweise auch intern überhaupt nicht diskutiert haben, was man jetzt zum Beispiel bei Deutschland, bei unserer Geschichte nicht sagen kann. Wir haben das aufgearbeitet und bis auf wenige Spinner ist es nichts, was irgendwie in unserer Gesellschaft verneint wird oder über was man nicht Bescheid weiß. Und Japan war das nie der Fall. Und das sind Sachen, die übrigens auch die Koreaner, also da haben Koreaner und ja die Chinesen wieder Parallelen. Auch Korea hat ja im Prinzip da viel gelitten unter dieser japanischen Invasion. Und das ist etwas, was man ihnen bis heute nachträgt und was natürlich dann heute auch immer wieder hochgekocht wird an der einen oder anderen Stelle. Ja. Gleichzeitig hat man aber auch natürlich irgendwo kulturelle Begeisterung. Also ob das jetzt Anime ist oder irgendwelche, ja auch da wieder die Küche. Also natürlich viele Chinesen können sich auch für Japan begeistern. Es ist auch eines der Top-Reiseländer, das darf man nicht vergessen. Normalerweise war lange Zeit jetzt Thailand die Nummer 1, Japan die Nummer 2 für Chinesen. Also es ist so, als wenn die sich jetzt so hassen würden, das ist ja nicht hinreißend. Ja, das Gleiche gilt für Korea. Also das muss man immer so ein bisschen einstufen. Ja, es ist aber dort eher eben eine historische Sache, weil die eben wirklich Kriege geführt haben und die auch nicht ganz ohne waren, um es mal vorsichtig zu formulieren. Also da ist es vor allem historisch geprägt. Natürlich gibt es auch da kulturellen Dissens an der einen oder anderen Stelle. Zum Beispiel Matcha-Tee. Woher kommt Matcha-Tee? Jeder würde sagen Japan. Ja, es ist aber auch ursprünglich aus China. Also ganz viel, was wir heute als japanisch wahrnehmen, kommt ursprünglich oft aus China. Zugegeben, die moderne Matcha-Kultur wurde sicherlich in Japan entwickelt, aber ursprünglich, und wenn man Matcha als gehört hat, habe ich gesagt, ja klar, es ist chinesisch, die Namen sind ja auch chinesisch, also Cha ist ohnehin der Tee. Ja, klar, kommt das aus China, und das kann man auch relativ schnell nachlesen, ist richtig. Ja. Und das sind aber so Faktoren, die jetzt da nicht so wichtig sind, sondern da ist eher die Historie. Man muss aber sagen, dass natürlich hier heute, und deswegen bin ich da auch sehr, sehr optimistisch, dass heute einfach die Wirtschaft das Ausschlaggebende ist. Und das vergessen ganz viele, dass diese Länder natürlich da nicht bereit sind, ihren Wohlstand aufzugeben. Und genau das wäre der Fall, wenn man sich da abkoppelt. Deswegen machen jetzt solche Wiederaufnahmen auch Sinn. Und das sogar zu verbessern möglicherweise. Ich denke, im schlimmsten Fall wird es einfach nur, sagen wir mal, wäre so Status quo und es würde dahin bröckeln. Es ist ja auch so, dass teilweise schon der Handel etwas schrumpft, aber jetzt nicht massiv. Also ich stelle nicht den Handel ein, ja. Und da abschließend vielleicht nochmal, um das kurz zu sagen, was sind denn die größten Handelspartner für China, ja. Und da gibt es im Prinzip ganz klar vorne dran, zusammengefasst, ist es die ASEAN, also so Südostasien als Gruppe, ja, ganz klar vorne. Danach kommt die EU, aber das sind keine Länder, logischerweise, sondern das sind Regionen. Und das Land, was Nummer eins ist, ist die USA. Nummer zwei sind Japan, Nummer drei ist Korea. Wen es interessiert, danach kommen Hongkong, Taiwan, Russland, Vietnam, Australien, Deutschland, Malaysia. Also Nummer zwei Japan, Nummer drei Korea, da sieht man, also das ist dann auf den Gesamthandel bezogen, ja, Exporte und Importe addiert. Und da sieht man mal, auch für China sind die Länder wichtig, vor allem natürlich auch technologisch. Aber es ist kein Selbstläufer und natürlich hat man auch gesehen, zum Beispiel hier, dass viele Unternehmen in Korea Probleme bekommen. Ich habe den Supermarkt, die Supermarktkette genannt. Samsung zum Beispiel ist hier total unpopulär im Vergleich zu Apple, kauft hier im Prinzip gar niemand. Und auch die Japaner müssen natürlich gucken, dass sie ihre Klimaanlagen und was auch immer hier absetzen, denn China bleibt ein wichtiger Markt und mittlerweile auch immer mehr von natürlich Forschung und Entwicklung getrieben, von E-Autos und so weiter. Also ganz, ganz spannend. Ja, war mir wichtig, das heute mal einzustufen. Auch für mich, wisst ihr, immer so ein bisschen das selbst aufzubereiten und ganz, ganz spannend, wie sich das so darstellt hier. Drei ganz, ganz große und wichtige Länder und das darf man nicht vergessen, dass die auch so in diesen drei existieren. Und übrigens auch, also mein koreanischer Kumpel, der jetzt China verlassen musste, er musste wohl aus irgendwelchen privaten Gründen zurück nach Korea, der hier auch in meiner Sprachschule war wie ich, der hat es auch soweit eigentlich bestätigt, sagt aber auch, er hat jetzt hier zum Beispiel auch keine Probleme irgendwie, er ist relativ klar Koreaner, man erkennt die Koreaner, also wer sich da so manchmal fragt, kann man die differenzieren, die Asiaten, ist nicht immer so ganz einfach, weil Koreaner erkennt man relativ schnell, die haben einfach diese Facial Features von den Mongolen, das ist einfach so, ja. Und er hat aber auch zum Beispiel überhaupt keine Probleme oder so. Ja, also das ist, und umgedreht ist es auch nicht so, dass die sich jetzt irgendwie alle hassen. Das muss man immer aufpassen, wenn ich jetzt sowas auch erzähle, verallgemeine ich und erkläre im Prinzip sozusagen Spezialfälle im Hintergrund, aber heißt nicht, dass das jetzt pauschal irgendwie permanente Spannung, Hass in der Gesellschaft sind. Ja, ganz, ganz wichtig. So, das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dann, mach's gut. Xia. Hui. Xian.